Willst du nur den Schönen liegen lassen?
Den Schönen lassen wir liegen. Ja, ich habe ein bisschen eine angeschlagene Stimme. Ich hoffe, die haltet. Und wenn ich zu leise bin, was mir letztes Mal gesagt worden, dann tut es bitte sagen. Sagt es. Ich werde immer leise, habe ich gehört. Hat man mir gesagt. Und deshalb, ja. Aber man kann auch hinten das Mikrofon, den Verstärker lauter machen. Gell? Okay, es geht wieder mal, so wie in den letzten zwei Sonntagen, um die Liebe. Es geht um das berühmte Kapitel 13 im ersten Korintherbrief. Und das Thema überfließende Liebe kann man so verstehen: Wir reden über fließende Liebe, ja, und das Fließen ist das, die Betonung, oder wir reden über überfließende Liebe, und da ist es noch, da gibt es noch mehr, ja, da gibt es einen Überfluss. Überfluss ist das, wovon wir eigentlich in unserer westlichen Welt ja genug haben, aber ob wir bei der Liebe auch Überfluss haben, das ist die Frage. Überfließende Liebe, die entsteht nicht aus uns heraus. Diese Liebe ist auch schon in den Dingen, in den Vorbemerkungen angeklungen. Das ist die Agape-Liebe, das ist die göttliche Liebe, von der wir hier reden. Und das ist eine Liebe, die von Gott kommt, die wir nicht produzieren können allein. Und das ist die Basis für all das, was wir hier sagen und denken und hören und beten. Und es war so schön in den Liedern heute. Wir haben so viele Lieder, in denen göttliche Liebe vorkommt. Ich meine, die sind vielleicht heute besonders ausgesucht worden, danke dafür. Aber wenn man jetzt ehrlich ist, unsere Lieder mal anschaut, in so vielen Liedern ist von der Liebe Gottes die Rede. Und das ist die Basis. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn im Glauben und in Liebe, die in Jesus Christus sind. Die Gnade, die Gott uns gibt, ist überströmend. Und er gibt uns den Glauben und er gibt uns die Liebe, schreibt Paulus im 1. Timotheusbrief. Und ein zweiter Vers auch von Paulus: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ist es einerseits nicht wunderbar? Wir haben die Liebe Gottes in unser Herz gegossen. Auch hier ist wieder das Fließen, so wie wir es am ersten Sonntag, dieses Experiment, wo wir von einem Gefäß ins andere was fließen ließen. Der Samuel hat das gemacht und die anderen haben ihm geholfen dabei. Das ist ein Bild, für, wie Gott etwas hineinfließen lässt in uns. Und es ist nicht nur ein Tröpferl, es ist viel, es ist überfließend. Auf der anderen Seite, wenn ich unsere Welt anschaue, dann sehe ich davon nicht so viel. Wenn ich unsere Gemeinde anschaue, gibt es auch Verbesserungsbedarf. Wenn ich mich anschaue, oh je, das ist manchmal Dürre, ja. Aber der Heilige Geist ist uns gegeben und es muss fließen lernen. Wir müssen durchfließen lassen. Ja? Das ist die Vorbemerkung. Es kommt von Gott und Gott schenkt es uns. Wir können es nicht jetzt durch irgendwelche frommen Anstrengungen oder Techniken und weise Ratschläge erzeugen, dass wir Liebe haben. Es kommt, wir müssen es uns schenken lassen und es ist uns schon gegeben. Aber es gibt sehr viele bewusste Schritte, die wir tun können, dass diese Liebe aktiv wird. Weil Liebe, die fließt, ist so wie Wasser, das fließt, das eine Dynamik entwickelt. Mit Wasser hat man früher Maschinen angetrieben. Heute haben wir Motoren und elektrischen Strom, aber unsere gesamte erste Welle der Industrialisierung war durch Wasser. Dieses Wasser gibt Kraft und wenn das, die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist, dann bewegt sich was. Und darum gibt es ja auch diesen diesen Titel dieser, dieses Buches, nachdem diese Predigtreihe formiert ist, 40 Tage aktive Liebe. Na, wie heißt es genau? 40 Tage Liebe in Aktion. Ja. Also es ist aktiv, es passiert was. Gut, Vorbemerkung genug. Na, ganz nicht. Wir müssen noch etwas betrachten. Der Brief wurde an eine Gemeinde gerichtet in Korinth. Diese Gemeinde ist dem Paulus sehr ans Herz gewachsen. Er hat dort einiges investiert und es ist dort einiges entstanden. Ich könnte mir vorstellen, die Gemeinde war relativ groß. Und wenn wir den Brief, den ersten Korintherbrief, gibt dann noch einen zweiten, es hat noch einen gegeben, der verloren gegangen ist. Aber wenn man diesen Brief liest, dann sieht man, dass da ziemliche Missstände waren, Mängel. Ich habe es hier nur mal ein bisschen aufgezählt und denkt mal drüber nach, ob das vielleicht auch woanders gibt. Eifersucht, Streit, jemand unter euch meint, weise zu sein, also Einbildung. Nicht Bildung, sondern Einbildung, aufgeblasen. Das ist ein schönes Wort, mir gefällt das, ist aus den alten Übersetzungen. Aber Leute blähen sich auf und glauben, sie sind so gut. Ja. Es hat sogar Prozesse zwischen Gemeindegliedern gegeben, die vor einen weltlichen Richter gegangen sind, weil sie sich gegenseitig irgendwelche Vorwürfe gemacht haben oder um Geld ist es hauptsächlich gegangen. Es gibt zwei große Kapitel über Unzucht und Eheprobleme. Und es kommen mehrfach Rücksichtslosigkeiten vor. Leute, die nicht auf die anderen in der Gemeinde Rücksicht nehmen, sondern ihren Weg so einfach gehen. Weil sie glauben, das ist okay und war vielleicht für sie auch okay, aber sie haben nicht Rücksicht genommen auf andere. Das sind wirklich ziemlich schlimme Sachen passiert. Es hat Spaltungen und Parteiungen gegeben. Wir haben einfach nur durchgeblättert und geschaut, was da alles los war. Und ein ganzes Kapitel auch klingt ein bisschen nach geistlicher Angeberei. Ich habe diese Gabe. Ich habe die bessere Gabe im Geist. Ich kann Prophezeiungen machen und so weiter. Ich kann das und das. Geistliche Angeberei. Es war ziemlich viel in dieser Gemeinde, die einerseits sehr begabt war, aber andererseits doch ziemlich viele Missstände gehabt hat. Und das ist der Hintergrund, warum Paulus dieses Kapitel 13 schreibt. Dieses Kapitel 13 ist eigentlich keine Hochzeitspredigt, so wie in den meisten Fällen verwendet wird, sondern das ist eine ganz beinharte Zurechtweisung, was die Paulus hier dieser Gemeinde schickt. Das ist eine, ich möchte fast sagen, Bußpredigt. Kapitel 13, 1. Korinther, Kapitel 13 wird sehr gerne als Hochzeitspredigt verwendet. Ich war jetzt gerade am letzten Wochenende bei der Hochzeit einer Schwägerin von mir und da hat man das auch zumindest vorgelesen. Ja, das klingt super. Aber dass der Hintergrund eigentlich die Ermahnung ist, viele Dinge zu lassen, die nicht in Ordnung sind, das wird bei den romantischen Anlässen oft vergessen. So, das war jetzt die zweite Vorbemerkung. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Text und der ist heute so kurz. Nur ein Vers. Das haben wir uns ja ein bisschen gewehrt, der Gerhard und ich auch, dass wir über einen Vers was predigen sollen. Aber da steht trotzdem so viel drinnen. Ich lese euch jetzt mehrere Übersetzungen vor, weil es ist einfach gut, dass man das von verschiedensten Seiten hört. Es geht um 1. Korinther 13, Vers 5. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Das ist meine alte, nicht meine, aber die alte Elberfelder Übersetzung, die ich gewohnt bin, die ich hauptsächlich lese. Also das ist so die alte Sprache. Aber es gibt neue Übersetzungen. Die Liebe ist, da habe ich was auslassen, die Liebe ist nicht taktlos. Sie sucht sich nicht selbst. Sie lässt sich nicht reizen. Sie trägt Böses nicht nach. Okay. Luther, auch altes Deutsch, die Liebe verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, das klingt schon ein bisschen altmodisch, ja, und sie rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe verletzt nicht den Anstand, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht reizen, sie ist nicht nachtragend. Das war Hoffnung für alle. Die Liebe ist nicht anstößig, die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Neues Leben, Bibel. Und jetzt, was ich selten verwende, aber das, gute Nachricht. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen, sie trägt Böses nicht nach. Alles klingt ein bisschen ähnlich und ich glaube, es gibt uns ein Gefühl, was eigentlich gemeint ist. Und es gibt also vier Sachen, die die Liebe nicht ist. Das sind hier lauter Verneinungen, was Liebe nicht sein soll. Und über diese vier Dinge wollen wir nachdenken. Die Liebe ist nicht taktlos. Ich habe jetzt einfach die Worte genommen, die mir jetzt am besten gefallen haben und die stehen jetzt, nach denen werden wir uns jetzt richten. Die Liebe ist nicht taktlos. Die Liebe ist nicht eigennützig. Die Liebe lässt sich nicht zum Zorn reizen, also nicht zum Zorn reizbar. Und die Liebe ist nicht nachtragend. Das wird unsere Herausforderung heute sein. Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Und das frage ich. Und das könnt ihr jetzt allen Gedanken machen. Stellt statt die Liebe euren Namen hin. Ich bin nicht taktlos. Ich bin nicht eigennützig. Ich bin nicht zum Zorn reizbar. Ich bin nicht nachtragend. Das ist die Herausforderung. Das ist der Maßstab, den Gott uns gibt. Und wie geht es euch damit? Oje, oje, ich bin schon taktlos und eigennützig. Und der Zorn kommt öfters in mir hoch. Und ich kann auch nachtragend sein. Und das ist das, warum Paulus das auch schreibt. Warum der Heilige Geist uns das zumutet. Er will uns zeigen, dass der Maßstab Gottes ein sehr, sehr hoher ist. Das ist so ähnlich wie in der Bergpredigt. Wie Jesus die Bergpredigt gesagt hat, da müssen sich doch die Leute gedacht haben, wer kann das erfüllen? Und Jesus sagt damit, klar, niemand kann es erfüllen. Aber es gibt jemanden, der das erfüllt hat, und das ist die Basis dafür, dass wir auch uns in diese Richtung entwickeln können und sollen. Weil wenn hier steht, Jesus ist nicht taktlos, Jesus ist nicht eigennützig, Jesus ist nicht zum Zorn reizbar und nicht nachtragend, dann klingt das anders. Und das wollen wir jetzt anschauen. Wir wollen immer versuchen, zu diesen einzelnen Begriffen auch Jesus zu sehen. Wie war er? Und wie hat er das gemacht? Und wie wirkt sich das dann für unser Leben aus? Mein Gebet ist, dass es sich wirklich einen Schritt auswirkt, oder zwei Schritte, oder mehrere heute, dass wir ein Stück in diese Richtung uns verändern. Die Liebe ist nicht taktlos. Das Wort kommt nicht sehr oft im Neuen Testament vor, viermal. Und es ist übersetzt, haben wir schon gemerkt, ganz verschieden. Es klingt ein bisschen so, wie das, was meine Eltern sehr gerne zu mir sagten. Es gehört sich nicht. Ja, es gehört sich nicht. Das sagen sie, wenn man irgendwas macht, nein, das darfst du nicht machen. Warum? Es gehört sich nicht. Das war nicht befriedigend und ich konnte es auch nicht immer befolgen. Ja? Und das ist das wirklich eine Sache, dass wir ein angepasstes und glattes Leben führen, das niemandem etwas wehtut und unanstößig ist? Ist wirklich das gemeint? War Jesus immer so angepasst? Der war ziemlich konfrontativ oft. War Jesus dann taktvoll? Da müssen wir jetzt unterscheiden. Wir müssen unterscheiden, wenn wir wirklich dieses Experiment machen, dass wir statt die Liebe ist taktvoll, ich schreibe Jesus ist taktvoll, dann müssen wir unterscheiden, wann war Jesus taktvoll, also zurückhaltend, liebevoll, nicht verletzend und so weiter, und wann war er das Gegenteil, wann war er konfrontativ? Und mir ist aufgefallen, er war immer dann konfrontativ, wenn er mit Menschen begegnet ist, die sich selbst besser vorgekommen sind und die andere verurteilt haben und die keine Demut selber hatten. Ja? Wie konnte er taktlos, unter Anführungszeichen, oder anstößig sein gegenüber den Pharisäern? Ich meine, wenn wir das anschauen, wie er, entschuldige, jetzt muss ich wieder zurück, geht das so? Na, geht nicht. Wie er die Pharisäer beschimpft, das war nicht sehr taktvoll. Aber Jesus hat wirklich eine Abscheu gehabt vor diesen Heuchlern. Und ich glaube, wir werden nicht aufgefordert, dass wir so alles tolerieren und so, ja, es ist nicht so schlimm und so weiter. Wenn wir Dinge sehen in unserer Umgebung, in unserer Gemeinde auch, aber auch in unserem eigenen Leben, dass wir es nicht, unter den Tisch kehren so irgendwie, sondern dass wir es schon angehen. Also das wird nicht gemeint sein, und es kommt ja auch im nächsten Vers vor, wo die Liebe die Wahrheit liebt. Ja, die Liebe. Liebe und Wahrheit gehören zusammen, ja. Und man kann nicht die Wahrheit unter den Tisch kehren, nur damit Liebe besteht. Also Jesus war nicht taktvoll gegenüber Menschen, die sich gegen ihn oder gegen Gott selber gestellt haben, die sich selbst erhöht haben. Aber er war sehr einfühlsam und sehr taktvoll oder sorgsam gegenüber denen, die demütig und mit Sündenerkenntnis gekommen sind. Er hat die Frau nicht verurteilt, die beim Ehebruch, er hat sie nicht gesteinigt. Er hat ihre Sünde beim Namen genannt, Sündige nicht mehr, aber er hat sie nicht verurteilt. Und die Liebe ist also nicht auf die Konfrontation aus, aber sie geht auch der Konfrontation nicht aus dem Weg, wenn es um die Wahrheit geht. Das möchte ich damit sagen, wenn wir das Beispiel Jesu nehmen. Wir haben ein Beispiel von Paulus. Paulus schreibt auch im Korintherbrief, er ist den Juden ein Jude und den Heiden ein Heide geworden. Er hat sich angepasst, aber nicht in dem Sinn, dass er irgendwas verleugnet hat oder irgendwie sich selber und seine Herkunft verleugnet hat, sondern er ist alles das, was schädlich und was hinderlich war im Evangelium, das hat er beiseite gelassen. Aber fürs Evangelium ist er ganz gerade gestanden. Und er schreibt deshalb auch an die Korintherbrief, seid nicht unanstößig, ähnliches Wort, das gleiche Wort übrigens, sowohl für Juden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Wir sollen also nicht bewusst Anstoß geben. Und jetzt müssen wir uns halt schon manchmal fragen, ob wir manchen Anstoß geben. Absichtlich oder unabsichtlich. Ich meine, es passieren schon Dinge, und es ist auch in der letzten Zeit mir immer wieder passiert, dass du plötzlich wie mit der Faust ins Gesicht getroffen bist und sagst, was meinst du jetzt? Das ist auch nicht in der Liebe, ja. Aber Wir müssen aufpassen, dass wir nicht selber so sind. Ja, wir sollen also nicht unanstößig sein, sowohl für die Juden und die Griechen, also Leute außerhalb von der Gemeinde, als auch in der Gemeinde. Und in allen Dingen sollen wir so danach streben, ihnen zu gefallen und nicht den eigenen Vorteil zu suchen. Das leitet uns schon zum nächsten Thema über. Paulus als Vorbild. Er hat sich angepasst, damit das Evangelium fließen kann. Praktisch für uns. Beispiel bei uns. Ich habe darüber nachgedacht. Was könnten meine anstößigen Handlungen sein? Und ich denke jetzt zum Beispiel, es gibt Leute, die nehmen Anstoß, wenn ein Christ Alkohol trinkt. Haben wir ja auch schon erlebt in unserer Gemeinde. Wenn ich jetzt mit so einem zusammen bin, werde ich nicht die Freiheit, die ich habe, verwenden, um ihm Anstoß zu geben. Das ist ein praktisches Beispiel. Ja? Man kann sich alles ausreden und so weiter und man sollte das auch besprechen, aber ich werde nicht bewusst, wenn ich weiß, dass ein Bruder, eine Schwester Anstoß nimmt an einer gewissen Handlung oder an einem gewissen Auftreten, einer gewissen Kleidung und so weiter, werde ich das doch nicht bewusst machen. Und wenn es mir bewusst wird, dass es ihn stört, dann bitte ist es doch möglich, dass ich darauf verzichte, oder? Das wäre jetzt ein praktisches Beispiel. Ich habe kein... bei Kleidung gibt es sicher einiges, nicht? Aber sonst fällt mir jetzt sonst nichts ein. Aber und das beim Essen und beim Trinken, nicht? Beispiel, glaube ich, ihr könnt selber auch darüber nachdenken, wo können wir unseren Geschwistern Anstoß geben? Wie können wir ein Stolperstein sein, dass sie sich ärgern und dann entsteht wieder was, was nicht Liebe ist, ja? So, zweiter Punkt, ich muss ein bisschen anders sagen. Liebe ist nicht eigennützig. Eigennützig, ich glaube, das ist uns schon bekannt. Was ist Eigennutz? Ich hätte die Definition so gemacht. Ich sorge dafür, dass für mich Vorteil und Gewinn entsteht und das ist meist auf Kosten von anderen. Das ist so, wenn in der Wirtschaft jemand einen Gewinn macht, dann nimmt er meistens jemand anderen was weg. Also diese Deals, wo alle profitieren, am Schluss alle gewonnen haben, glaube ich, die gibt es nicht. Ich weiß nicht, müsste mir die Wirtschaftler sind korrigieren. Aber ich habe ein anderes Beispiel. Das ist für mich ein sehr drastisches Beispiel und das erlebe ich auch immer wieder in meiner Familie. Man geht auf einem schmalen Weg und es kommt jemand entgegen. Wer tritt zur Seite? Das muss einer machen, ja? Die meisten Spiele, die wir spielen, also entweder Gesellschaftsspiele oder Wettkämpfe, auch sportliche Ereignisse, gehen darum, dass ich einen Gewinn mache und jemand anderer verliert. Und das ist im Sport und beim Spielen ja normal und gut, aber in der globalen Welt ist es auch so. Und wir als der reiche Westen wollen, jetzt meinen wir, haben wir so eine schlechte Wirtschaft und wir müssen wieder uns anstrengen und so weiter, wir wollen mehr Gewinn, mehr Wirtschaftswachstum auf Kosten. Es ist auf Kosten von anderen, weil ich glaube, das ist ein geschlossenes System. Es ist nicht so, dass das immer mehr und mehr wird. Aber das ist eine philosophische Betrachtung. Die Liebe ist nicht eigennützig. Sie schafft sich nicht Vorteile auf Kosten von anderen. Paulus schreibt auch im Korintherbrief, das ist der Korintherbrief, passt so gut zu allen diesen, niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Und im Römerbrief, wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachen die Schwachheiten der Kraftlosen zu ertragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten und zur Erbauung. Das sind einfach zwei Aufforderungen, wie wir weg vom Eigennutz zum Nutz für den anderen kommen. Also wir sollen für andere nützlich sein. Wo kann ich anderen nützlich sein? Wo kann ich meine Zeit, meine Fähigkeiten, mein Geld einbringen, dass andere was davon haben? Nicht eigennützig, sondern für andere nützlich ist die Liebe. Und Jesus? Jesus ist nicht eigennützig. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Das ist noch, bezieht sich nur auf uns. Im Gegenteil, seid bescheiden, achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern haltet das Wohl der anderen im Auge. Das ist noch, so sollen wir sein, schreibt der Paulus an die Philipper. Und jetzt kommt's. Jesus aber, seht auf Jesus, obwohl er göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, eigennützig daran fest, gottgleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, zum schändlichen Tod am Kreuz. Ihr wisst, wie das dann weitergeht, Gott hat ihn erhöht. Aber hier ist es der Blick auf Jesus. Jesus war nicht eigennützig. Und weil Jesus nicht eigennützig war, ist er für uns bis ans Kreuz gegangen. Er hätte das nie machen müssen, aber er hat es für dich und für mich gemacht. Und deshalb sind wir erstens errettet, erlöst, vergeben, was wir alle schon gesungen haben, aber wir sind auch aufgefordert, selber nicht mehr eigennützig zu sein. Achtet den anderen mehr als euch selbst. Habt das Wohl der anderen im Auge. Die Liebe ist nicht zum Zorn reizbar. Der dritte Begriff, das dritte Thema hier, was ist Zorn? Ich habe eine Definition zusammengebastelt aus dem Lexikon der Bibel. Zorn ist eine Gefühlsreaktion, die entsteht, wenn etwas Liebes oder Wertvolles in meinem Leben angetastet, verletzt oder bedroht wird. Es richtet sich als äußere Erscheinungsform des inneren Aufbegehrens. Also es ist ein äußerer Ausdruck von dem, was in mir vorgeht, und es richtet sich gegen den, Entschuldigung, der die empfundene Schädigung meines Glücks oder Besitzes herbeiführt. Daraus erwächst eine Reaktion, wie zum Beispiel Schimpfen, Schnauben oder die Glut des Zorns. Also dann gehen wir hoch, dann explodieren wir. Naja, Zorn ist eine plötzliche, also es geht noch weiter, ist eine plötzliche Augenblickserregung, und der Zorn kann sich steigern, durch Worte und Handlungen abreagiert werden, aber andererseits auch, und das ist schon wichtig, er kann durch innere Besinnung unterdrückt und aufgehoben werden. Wo er sich im Menschen verfestigt, führt er zum Hass. Es gibt sicherlich noch viele andere Definitionen für Zorn. Für Psychologen können das sicherlich noch viel besser erklären. Aber es ist etwas, eine, würde ich mal sagen, normale und nicht von sich aus schlechte Reaktion auf eine Situation, wo etwas geschieht mir oder einer Sache, die mir wertvoll ist, die bedrohlich ist, die verletzlich ist. Und deshalb reagiere ich, ehrlich gesagt. Wenn jemand meine Familie oder meine Frau angreift, dann bleibe ich nicht unbestimmt und überlegen, sondern da kommt was in mir hoch, da reagiere ich. Da kann ich nicht sagen, ja, muss man drüber nachdenken, da geht es schnell, ja. Also ich, fällt mir jetzt eine Sache ein, ganz spontan. Wir waren in meiner Jugend Studenteneinsatz in Leoben und der damalige Reisesekretär, der Arthur Domig, ist mit seiner Frau gekommen und wir haben in der Mensa gegessen und gegenüber ist ein anderer Student gesessen und der hat Gefallen an der Frau gefunden, weil er hat sie so angehört und hat halt so irgendwie und dann hat der Arthur, die haben irgendwie so, da hat der Arthur irgendwie gesagt, so gib eine Ruhe, der hat den nicht angespuckt. Oh ja, Arthur, der ist hochgefahren, gell? Und das war wirklich, das war eine bedrohliche Situation. Ich habe gesagt, jetzt kommst du zum Raufen, gell? Ist nicht dazu gekommen, aber das ist ja eine ganz normale Reaktion. Ja? Und ich glaube, wenn wir jetzt Jesus anschauen, er war auch manchmal zornig. Aber zuerst Verse aus der Bibel noch, aus dem Alten Testament, wenn ihr zürnt, sollt ihr nicht sündigen, steht im Psalm 5, ja. Und es ist interessant, man sollte sie irgendwo redet in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid still. Das ist irgendwie so ein Hinweis, jetzt geh mal auf die Seite, leg dich irgendwo hin und sei still, bevor du reagierst. Jakobus schreibt, jeder Mensch, das kennt ihr alle, glaube ich, oder? Sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Des Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Epheserbrief zürnt, aber sündigt dabei nicht. Ja? Und die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wenn wir dem Zorn zu lange Raum lassen, dann hat der Teufel viel Platz. Und dann entsteht Hass. Und Hass ist sicherlich nicht im Sinne Gottes. War Jesus zornig? Tempelreinigung, Zurechtweisung des Petrus. Ich habe mir gedacht, der war mit seinem, ich sage mal Chefjünger, der war nicht der Chefjünger, aber er war doch einer der engsten Jünger, hat er zu ihm gesagt, geh hinter mich, du Satan. Das ist doch ein harte Watschen, oder? Ja, Jesus war in dem Moment wirklich zornig, aber aufgebracht, weil Petrus etwas gesagt hat, was gegen den Willen Gottes war. Petrus hat gesagt, nein, Jesus hat die Leidensankündigung gemacht. Petrus hat gesagt, nein, das darf nicht passieren, das soll nicht sein. Auch verständlich aus seiner Sicht. Und Jesus sagt, du versuchst mich jetzt, geh hinter mich, Satan. Also er weist ihn stark zurecht. Und über den Umgang mit den Pharisäern habe ich schon gesprochen. Ja? Aber Jesus war auch sanft, sehr sanft. Ja? Sanftmütig im Umgang mit Sünderinnen. Die Frau am Jakobsbrunnen, die Ehebrecherin Maria Magdalena, die zweite Frau, die ihm die Füße gesalbt hat. Er war sanft im Umgang mit Kranken. Danke. Und mit Kindern. Interessant, er war Kinder können uns auch zornig machen, aber Jesus hat die Kinder geliebt. Ne? Das ist ganz wichtig. Also Jesus ist uns da auch ein Vorbild. Zorn an und für sich ist eine Gefühlsregung, die normal ist, meines Erachtens, aber sie darf uns nicht bestimmen und sie darf nicht dazu führen, dass wir in eine Reaktion kommen, die nicht im Sinne der Liebe ist. Die Liebe ist nicht nachtragend. Und das ist die letzte Herausforderung für heute. Und ich glaube, die ist sehr groß. Gott ist nicht nachtragend. Er hat die Ungerechtigkeit seines Volkes, alle Sünde zugedeckt. Er hat dem Volk Israel, auch uns, die Sünden, die wir bekannt haben, vergeben. Es heißt an einer anderen, einer sehr wichtigen Stelle, er wird sich uns über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und er wird alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Jesus hat uns die Sünden so weit weggegeben, dass sie nicht mehr auftauchen sollen. Nicht nachtragen. Was machen wir? Wir führen Buch. Wir sind perfekte Buchhalter über die Fehler der anderen, oder? Manche tun es wirklich schriftlich machen. Ich habe das schon gehört. Es hat Situationen gegeben, wo Ehepaare alles aufgeschrieben haben, aber sich nie was gesagt haben. Und am Tag vor der Scheidung haben sie das auf den Tisch gelegt. Das hast du alles gemacht. Das ist nicht Liebe. Ja, das ist klar, das will Gott nicht. Dinge, die passiert sind, sollen auch ausgesprochen werden. Aber was erledigt ist, was vergeben ist, ist vergeben und weit weg eingegraben oder wie du es immer sehen willst. Es ist nicht mehr auszugraben. Es ist weg, weit weg, in der Tiefe des Meeres. Jesus hat auch, ich muss euch das vorstellen, am Kreuz sagt er, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat wirklich vergeben und das nicht mehr nachgetragen. Und einer seiner Jünger, der erste Märtyrer, Stephanus, sagt es auch. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Die Liebe ist nicht nachtragend. Gott möge uns helfen, dass wir nicht an unsere Schuld sozusagen, die Schuld anderer sozusagen eingraviert in unser Gedächtnis haben oder auch wirklich aufgeschrieben in unserem Buchhalterbuch. Ja. Die vergebene Schuld ist begraben. Und das gilt für unser Verhältnis zu Gott und das gilt auch für unser Verhältnis zueinander. Jesus ist vor dem Passafest aufgestanden, hat sich eine Schürze umgebunden und dann steht, so wie er die Seinen geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Ausgangspunkt. Alles, was wir jetzt besprochen haben, geht nur, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Und wenn du heute irgendeinen kleinen Tipp bekommen hast, wo du daneben liegst, wo ich daneben liege, dann geh und lass dir von Jesus die Füße waschen, sozusagen. Sag, bitte vergib mir da und bitte hilf mir, dass ich lieben kann. Vergeben kann, nicht nachtragend bin, mich nicht zum Zorn reizen lassen kann, nicht eigennützig bin und nicht verletzend, taktlos. Wichtig ist, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und das hat Jesus getan. Das ist unsere Quelle. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du hast alles für uns gegeben. Du bist die Liebe in Person. Es hat dich dein Leben gekostet. Und ich bitte dich, dass wir diese Quelle der Liebe viel mehr noch ausschöpfen. Und dass durch uns Liebe fließen kann in die Umgebung, in unsere Familien, in unsere Gemeinde, in unsere Ortschaften, in unser Tal, in unser Land und in diese Welt. Damit du verherrlicht wirst. Amen.